Olli, oh, viene a Colin. Badadadadada. Hallo Olli!
Hello!
Hallo Burgenland!
Hello!
Hallo Welt!
Hello! Here I'm calling! Hello!
Das hast du voll schön nachgemacht. Das erinnert mich total an das Lied Vienna Calling von unserem heutigen Helden. Und heute können wir wirklich wieder mal sagen, wir sprechen von einem Helden unserer Jugend, unserer Kindheit. Heute geht's um Falco! Olli!
Ganz wunderbar!
Was sagst du dazu? Endlich der Falco, Folge 81 und endlich sprechen wir über den Falco.
Ich freue mich wahnsinnig, ich bin voller positiver Energie, es ist wieder Vormittag, wir sind wieder gut drauf und wir werden wieder versuchen, diese Energie für euch in den Podcast zu transportieren. Schon wunderbar, mir alles hergerichtet, habe hier eine Flasche Mineralwasser, ein Kaffeescherl habe ich mir runtergelassen und da noch allein Koks und alles ist für diesen heutigen Vormittag gerichtet.
Super, das heißt, da falls du zwischenzeitlich einmal, dass du in ein Tief schlitterst, kannst du wieder rausholen.
Ja,
sicher. Das ist gut, das höre ich gern, Olli. Ich würde sagen, verlieren wir vielleicht gar nicht mehr viel Zeit und starten gleich einmal rein, oder?
Ja, also vielleicht begrüßen wir nur die Millionenshow-Fans und dann geht's los.
Bitte.
Ja, hallo Millionenshow-Fans. Schön, dass ihr die rechte und die linke Hand des Podcasts eingeschalten habt. Und dass das beim Plug vom Christian in der Millionenshow, der ja vor kurzem dort Telefonjoker war.
Ich glaube am 29. oder 30. April.
Genau, ja.
Wird das gesendet. Ich glaube, dass die Folge sogar noch vorher rauskommt.
Genau, ganz kurz hat er das angesprochen, nur am Telefon, falls sie es nicht ausgeschieden haben. Und jetzt seid ihr da und da begrüßen wir euch recht, recht herzlich. Hört gerne auch einen Richard Lugner, der ist sehr lustig. Die Folge.
Oder davon. Alle anderen.
Ja.
80, die wir gemacht haben. So, heute geht's um einen Original-Wiener Burschen. Heute geht's um Falco. Geboren wurde er als Johann Hölzel am 19. Februar 1967 in Wien.
57, glaube ich, lieber Christian.
Entschuldigung, ja, du hast vollkommen recht, Olli, danke.
Macht ja nichts.
Geboren wurde er am 19. Februar 1957 in Wien. Er war der einzige Überlebende von Drillingen. Er ist als Einzelkind aufgewachsen in sehr einfachen Verhältnissen im 5. Bezirk von Wien. Der heißt Margareten und zwar ist er in der Ziegelofengasse aufgewachsen. Die kenne ich persönlich nicht, die war noch nie dort.
Na,
aber eher so, ich würde so sagen, so arbeiterbezirksmäßig. Er hat schon sehr früh ein musikalisches Talent gehabt, hat so erzählt, seine Mutter dann immer Schlager auswendig gelernt, ist ja beim Plattenspieler gesessen und hat dann Schlager ganz schnell wiedergeben können.
Ja, das absolut. Wie
beim Plattenspieler Gehör, oder beim Radio.
Sogar noch, ne?
Das ist dann später nachgewiesen worden, ja. Bei der Wiener Musikakademie haben sie dann gemeint, er hat ein absolutes Gehör.
Sowas finde ich ja immer fantastisch. Das ist für mich, ich glaube, das haben wir sogar auch schon mal im Podcast thematisiert, dass ich das ganz schwer nachvollziehen kann, wie sowas funktioniert.
Ja, das kann sein, dass wir das schon mal gesagt haben. In einer anderen Musikerfolge vielleicht alle.
Genau. Ja. Aber erzähl doch ein bisschen weiter.
Er war Gymnasiast. Am Rainer Gymnasium auch in Wien-Margareten. Und es war so, dass der Vater die Familie dann verlassen hat. Und da war der Hansi ungefähr 10 Jahre alt. Und dann ist der Hans Hölzel bei seiner Mutter, seiner Großmutter aufgewachsen und eine Nachbarin hat auch noch einen großen Einfluss auf ihn gehabt. Also er war sehr, sehr, sehr von Frauen umgeben und hat dann lange Zeit keinen Kontakt gehabt zu seinem Papa. Erst später dann immer wieder, aber hat es ja immer wieder Streitereien gegeben oder Streitereien, beziehungsweise der Vater, klassischer Arbeiter, der wollte einfach, dass, oder Handwerker, der wollte einfach, dass sein Sohn auch einen Beruf erlernt und nicht sowas macht wie Musiker, was in seinen Augen, also in den Augen des Vaters, keine richtige Arbeit war.
Hat kein Verständnis dafür gehabt, gell?
Genau.
Richtig,
das hat er kein Verständnis. die Mutter natürlich hat den Sohn vergöttert, hat ihn nach oben gehoben. Aber beim Papa war das anders. Und der hat das auch selbst, wie dann der Erfolg schon da war, nur nicht wirklich fassen können. Und bis zu seinem Tod eigentlich. Ich meine, sie haben sich immer wieder, es hat Phasen gegeben, da haben sie sich dann besser verstanden, haben sie wieder mehr zum Sorgen gehabt. Und ich glaube, dass wie so oft ist, dass man dann im Alter dann vielleicht wieder mehr zusammenkommt. Ja,
ja, genau. Aber da begegnet man sich wieder mehr auf gleicher Ebene. Aber sehr, sehr viele Parallelen zu vielen, vielen anderen Helden, die wir da schon besprochen haben, vorhin eben aus der Kunstszene. Erstens dieses Wegbrechen eines Familienmitgliedes, meistens ist es der Vater, oder es war schon einfach ein schwieriges Verhältnis auch zur Mutter, und dass sie das dann durchs ganze Leben gezogen hat. Das ist schon sehr interessant, so retrospektiv gesehen. Passt gut auf, liebe Leute, auf das Verhältnis zu euren Eltern, weil es ist nicht mehr leicht zu kitten, wenn da mal was durcheinander kommt. Und auch beim Richard Lugner, da war es doch auch so, dass der mit 10 Jahren dann quasi seinen Vater nicht mehr gesehen hat, weil der ja in den Krieg musste. Und auch da die innige Beziehung zur Mutter. Genau so wie beim Hans Hölzel, bei dem man das ja natürlich auch weiß, und das ist ja sehr öffentlich auch gemacht worden.
Ist ich habe gerade einen Schluck guten Tees genommen, einen grünen Tee trinke nämlich gerade. Er war nicht allzu lange in der Schule, also das hat ihm nicht wirklich Spaß gemacht, in der Schule zu sein. Er hat dann 1973 die Schule verlassen, hat vorher schon irrsinnig oft gestangelt, also geschwänzt und viele Fehlstunden angesammelt. Hat dann auf Drängen der Mutter eine Lehre zum Bürokaufmann begonnen, hat das natürlich auch wieder abgebrochen und hat dann mit Freunden wunderbare Band gegründet. Also die Band, ich kenne sie nicht, aber ich finde zum Beispiel den Namen irrsinnig groß. Ich kann mir vorstellen, dass das an die Band Kraftwerk angelehnt war, aber die Band hat geheißen Umspannwerk. Das finde ich eigentlich einen genialen Namen, muss ich sagen.
Das stimmt.
Umspannwerk hätte ich mir gerne mal angeschaut.
Ihr Kraftwerk, ja, absolut richtig. Das sehe ich ganz genauso. Ist ein sehr, sehr cooler Name. Kann man wirklich vorstellen, dass wir beide da hingegangen wären und mal richtig abgerockt hätten. Vielleicht mit ein paar Fans von uns zusammen.
Ja.
Die da auf die Schultern nehmen und geht dahin. aber Kraftwerk, weil du es erwähnst, ich weiß nicht, ob ich da schon was vorwegnehme, aber soweit ich mich erinnern kann, und wenn ich in meinem Musikhirn stöbere, dann ist Kraftwerk gemeinsam mit Falco die einzige deutsche Band, die in Amerika bis zu dem Zeitpunkt, oder die einzige deutsche Band, die vor dem Falco, so muss man es glaube ich formulieren, in Amerika einen Hit gelandet hat, oder?
Ja, allerdings muss ich da gleich einhaken. Also Falco ist keine Band und Falco ist auch kein Deutscher.
Deutschsprachig.
Ich glaube, was du sagen wolltest, deutschsprachig. Gell?
Da hast du recht.
Und ja, die haben einen Hit gehabt, aber keinen Nummer-1-Hit, also keinen deutschsprachigen Nummer-1-Hit. Ich glaube, das ist sogar bis heute einzigartig. Und es waren ja einige seiner Lieder in den amerikanischen Charts.
Dredd zum Beispiel.
Es waren einige, ja. Anna hat es halt ganz bis nach oben geschafft.
Yes.
Also hat es einen Zeitraum vor ein paar Jahren gegeben, da waren Falco-Sachen in Amerika durchaus bekannt. Nicht nur im Indie-Bereich.
Ja, da kommen wir dann nicht später noch genauer drauf.
Ja, aber zurück zur Band. Falco hat Bass gespielt. Das wissen vielleicht auch viele Zuhörer noch nicht, die ihn eher vielleicht nur so als Sänger in Erinnerung haben oder als Performer. Ursprünglich war Falco Musiker, Bassist. In so Dokus, die ich mir angeschaut habe, sprechen viele davon, dass er ein sehr guter Bassist war. Er selbst hat immer gemeint, naja, es geht so. Ja. Er hat sich dann schon immer gerne Hilfe dann geholt, später dann von wirklichen, wirklich guten Musikern. Es hat gereicht für viele Sachen, aber als wirklich guten Musiker hat sich der Falco oder der Hans Hölzel nie empfunden. Ja, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen.
Ja, er war ja nicht der Komponistentyp. Seine Lieder haben ja meistens andere, oder immer, glaube ich, sogar andere geschrieben.
Nicht immer, okay.
Aber die Texte hat immer er geschrieben.
Mhm.
Ja, ist das so.
Ja, darauf war er sehr, sehr, sehr bedacht und auch sehr, sehr stolz.
Ja, da ist er mit dem Bass in seinem Musikzimmer gesessen, so du, 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 und hat Texte dazu sich ausgedacht, wahrscheinlich gejammt mit seinem Bass.
Da einmal Mäuschen sein, ja. Das wäre was. Na gut, gehen wir mal nur ein bisschen die Biografie durch, bevor wir da in die Details eindringen. Er hat dann in Österreich das Bundesheer gemacht und hat sich danach ins Wiener Musikkonservatorium eingeschrieben, wo er dann zum Beispiel auch den Bernhard Rabitsch getroffen hat, der dort Trompete studiert hat. Und alle den Bernhard Rabitsch, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber den kennst du sehr, 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 sehr gut.
Wirklich?
Der Thomas Rabitsch hat, der Bernhard vor allem, der hat den Hölzl Hans dann kennengelernt am Konservatorium, als er dem Studienbetrieb eher ablehnend gegenüberstehenden Studenten, und der hat dann auch bald einmal abgebrochen. Aber das war eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, die bis zum Ende Bestand hatte, weil beide Rabitsch-Buben immer beim Falco in der Band dann auch gespielt haben, bei Live-Auftritten, auch bei den Großen auf der Toninsel, da kommen wir dann später noch dazu. Aber den Bernhard Rabitsch, Olli, ich kann nur so viel verraten, der spielt auch in einer Band, die du hast einmal zu mir gesagt, das ist die Band, die du am öftersten in deinem Leben gesehen hast, live.
Echt? Und welche von Band?
Nein.
Denk doch, welche ist er Band? Einer von den zwei vielleicht?
Das geht sich nicht ganz vom Alter aus, aber weißt du vielleicht, wen ich meine? Oder welche Band ich meine? Wir haben sie oft gemeinsam sogar gesehen.
Garish. Das geht sich auch nicht aus.
Habe ich noch nie mit dir gesehen.
Gib mir noch 5 Sekunden, damit es nicht, diese Stille im Podcast ist ja immer nicht so optimal.
Diese okay, ich werde dir noch ein paar Tipps geben.
Ja, vielleicht
gib
mir noch einen Tipp. Ist ja fast ein Quiz.
Es ist ein kleines Quiz, ein Bernhard Rabitsch-Quiz. Mhm. Also Trompete, Anzug, Bühne, dann gebe ich dir nur einen
Element
Tipp.
Element of Crime.
Dann gebe ich dir nur einen Tipp und sage Bruder.
Von Bernhard Schnur?
Und dann einen letzten Tipp, gebe ich dir auch noch, der allerdings ein Insider ist, den viele Hörerinnen und Hörer nicht verstehen, aber der geht so, Achtung.
Ah, okay, das war für mich ein guter Tipp. Ja. Also es geht um die Band vom Bruder von unserer ehemaligen Schuldirektorin. Richtig, stimmt das?
Aha, ja.
Okay, und wie war da jetzt der Zusammenhang genau? Also wie haben die noch schnell geheißen?
Die Untouchables.
Die Untouchables, ja. Großartige Wiener Band, die dort in Wien natürlich auch gewisse Bekanntheit hat, gell?
Ja, und eben, da hat der Bernhard Rabitsch, der schon auf der Donauinsel vor 150.000 Leuten gespielt hat, der hat auch bei uns in der Aula gespielt, alle.
Ach so, wirklich? Das war mir nicht bewusst.
Ja, darum sage ich das. Aber ist cool, oder?
Ist sehr cool, sehr cool.
Und der kommt jetzt da in die ganzen Doro-Dokus, die es da über den Falco gibt, hat der immer wieder einen relativ großen Redeanteil.
Aha.
Also, ja, ziemlich ist coole Sache.
Sehr, wenn ich das damals schon Mehrwert, lieber Christian. Danke für die
Info. Ja, bitte, bitte. Ich habe damals, zwar gewusst, dass wir die Band ständig oder sehr oft gesehen haben, da die Untouchables, habe ich gewusst, dass das ein Rabitsch-Puppe ist, nur weil ich habe immer geglaubt, das sind drei. Okay. Und dass derjenige ist, der nicht beim Falco gespielt hat, weil die anderen beiden haben beim Falco gespielt, und ich habe mir immer gedacht, das ist der nicht beim Falco, der halt bei den Untouchables oder irgendwo anders spielt, da war der eh eigentlich ein Spitzenmusiker. Aber
okay. Das, wenn es gewusst so, hättest,
da hat man einige Interviews schon gemacht, ja.
mir hat der letzte Tipp sehr taugt.
Muss ich mich ja, aber der hat es aufgelöst,
Grüße, oder? An der Stelle. Großartige Person, unsere Chefin.
Also der Tipp hat es dann letztlich aufgelöst. Ja, aber gut. Er hat, Falco hat das, oder damals noch nicht Falco, damals nur Hans Hölzl, hat dann das Studium abgebrochen und hat sich so auf die Suche gemacht nach Bands. Er hat dann das steht jetzt so nicht im Skript, aber dann nur zum Beispiel bei der Hallucination Company gleich einmal gespielt.
Da haut er nur was raus, zusätzliche Facts, die er mir gar nicht ins Skript schreibt.
Ich glaube, das kommt später unten dann. Das Privatleben von Falco warum das jetzt so im Skript steht, kann ich so nicht sagen, aber ich werde es jetzt trotzdem einmal vortragen, ist oft im Blickpunkt der Medien gestanden. Ja? Und zum Beispiel auch die Schwangerschaft von seiner damaligen Freundin, späteren Frau, die Geburt der gemeinsamen Tochter. Also er hat damals nur geglaubt, das ist die gemeinsame Tochter.
Ja.
Das ist auch, das hat er dann auch in späteren Interviews gesagt, das hätte er. Es ist damals einfach für, das war 1986, jetzt machen wir einen großen Sprung. 1986 ist halt sehr viel für ihn zusammengekommen. Er hat den Welthit gehabt. Er hat viele Konzerte gespielt. Er hat ein Kind gekriegt und sehr viele Termine einfach durch den Welthit da schon. Und das ist alles ein bisschen zu viel für ihn gewesen. Das hat ihn einfach überfordert und kann ich durchaus nachvollziehen. Und dann hat er Fehlentscheidungen gemacht. Zum Beispiel, er hat ja dann diese Kamerateams eingeladen, seine Familie zu filmen, ihn beim Spaziergang mit seiner Tochter zu filmen. Das hätte er in späteren Jahren anders gemacht, mit mehr Erfahrung, hat er gemeint. Aber das hat er lernen müssen. Ja. Das hat er, ja, ist er durch eine harte Schule gegangen. Und die Medien, wir wissen ja eh, wie das ist, die stürzen sich dann sehr gerne auf Skandale, die stürzen sich sehr gerne auf irgendwas, was Schlagzeilen verursacht. Und dann war das natürlich auch für die ein gefundenes Fressen, dass sie dann irgendwann herausgestellt hat, 1993, dass die Tochter gar nicht seine ist.
Ja, ja, richtig. Die Tochter Katharina Bianca.
Genau.
So ist es.
Er hat 1988 dann in Las Vegas geheiratet, hat nur ungefähr ein Jahr gehalten, diese Ehe. Vaterschaftstest hat dann ergeben, dass er nicht der Vater ist. Der Leibliche, das hat ihn sehr verletzt. Und es hat dann auch, wenn man den Aussagen seiner Freunde glauben kann, dann nicht mehr viel Kontakt zu Katharina Bianca danach gegeben, die er doch ja jahrelang als Tochter behandelt hat. Das war, glaube ich, nicht so einfach für ihn.
Mit Sicherheit nicht, ne? Und da machen wir nochmal einen großen Sprung, oder? Um die Biografie dann sozusagen abzuschließen, bevor wir uns dann auf seine Musik stürzen.
Okay. Ja, Drogenprobleme sind immer wieder thematisiert worden. Er ist dann auch gegen Ende seines Lebens, also so um 95 herum, in die Dominikanische Republik gezogen. Fix. Also er hat dann eigentlich aus Wien weg, hat immer die Wohnung in der Schottenfeldgasse gehabt, aber hat dann auch einen Landsitz in Gas am Kamp gehabt. Und die kalten Wintermonate hat er dann in der Dominikanischen Republik verbracht. Ja, hat immer wieder wechselnde Freundinnen gehabt.
Dass er Probleme gehabt hat mit Drogen, das ist definitiv der Fall. Und wie weit und wie tiefgreifend die waren, das ist eh wurscht, weil letztendlich kann man schon sagen, daran gestorben. Denn bei seinem Autounfall in der Dominikanischen Republik, wo er dann auch verstorben ist, da hat er durchaus einen hohen Alkoholwert im Blut gehabt und auch Drogensand nachgewiesen worden. Also es ist ihm dann zum Verhängnis geworden.
Auch da, lieber Olli, scheiden sich natürlich die Geister.
Naja, ja. Aber
der Blut... Das wird manchmal so dargestellt und manchmal anders. Aber der Bluttest hat, ja, aber die Frage ist, ob er dadurch wirklich nicht mehr fahrtüchtig war.
Ja.
Oder ob das hoch genug war, meine ich.
Ach so, ja, na gut, es gibt natürlich
auch... Dass er so im Delirium, also rein vom Alkoholwert, kann man es ja sagen, also er war nicht so alkoholisiert, dass er wirklich absolut nichts mehr mitkriegt hätte.
Ich glaube, er hat 1,5 Promille gehabt, habe ich irgendwo gelesen. Und das ist
natürlich... Ach so, okay. Ist das hoch? Ja, ist hoch.
Ja, das ist schon sehr hoch. Und das Problem ist ja auch, dass, wenn man sowieso psychisch vielleicht labil ist, dann noch dazu mit Alkohol und Drogen sich berauscht und dann ins Auto steigt und vielleicht sowieso irgendwie einem wieder mal alles zu viel geworden ist. Ja, da kann natürlich auch sein, dass er sie absichtlich in den Tod gestürzt hat.
Nein. Das bezweifle ich absolut. Also ja? das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil da sprechen viele Indizien dafür, dass das dass er einfach voller Datendrang war. Mhm. Also es ist da zum Beispiel das letzte Album, das er dann erst nach seinem Tod dann veröffentlicht wurde. Mhm. Und da ist es, das war schon fast fertig, da ist es dann um die Reihenfolge der Lieder gegangen, die noch nicht ganz klar war, in welcher Reihenfolge die Lieder dann auf die Platten kommen. Er hat seinen Gitarristen zum Beispiel am Tag davor angerufen und hat gemeint, ja, das Ticket liegt am Flughafen, komm her, wir spielen neue Gitarrenspuren ein. Und da passt alles zusammen. Und der Ronny Säunig hat gesagt in einem Interview, das hätte er nie gemacht, solange die Mama nur am Leben ist. Weil seine Mama war, das hätte er ihr niemals angetan.
Mhm, okay. Ja.
Das sind natürlich alles Mutmaßungen
jetzt im Nachhinein. Ich habe das jetzt daraus geschlossen, weil ja dieses Fotomodell, dieses kanadische Fotomodell, mit der er da zusammen war, diese Beziehung ist ja da auch kurz vorher wieder auseinandergegangen.
Ja, aber das war wieder sowas, dass das ungefähr zweimal im Jahr passiert ist, dass Falcos Beziehungen auseinandergehen. Und da geht der Ronny Säuniger sehr hart mit den Dollezahl und Rossacher ins Gericht, die in den Dokus das immer wieder so dargestellt haben mit Falco zerbricht und Falco ist zerbrochen an irgendeiner Beziehung. Ich glaube, er glaubt nie, dass es so war. Und da hat es auch innerhalb dieser unter Anführungszeichen Freunde oder echten Freunde, Geschäftspartnern, was auch immer, dann eigentlich bis jetzt gibt es da Streitereien und Diskrepanzen, weil zum Beispiel das Säunig gesagt, wie wenn der Dollezahl wirklich ein Freund von Falco gewesen wäre, was er sich ja immer dargestellt hat, ja, dann würdest du deinem Freund das nicht antun, dass dem da jetzt unter anderem nur, dass vielleicht mehr also mehr Quote dann zusammenkriegst, dass dem eventuell erst unterstellst, dass er da Selbstmord begangen haben soll. Mhm. Wenn das ein Freund von dir ist, dann machst du das ja nicht. Weil da dürftest erst vor ein paar Jahren eine neue Doku rauskommen sein, wo er wieder irgendein, der Dollezahl wieder irgendeinen Typen herholt, einen Freund für einen aus der Dominikanischen Republik, der dann nur sagt, ja, er hat Falcos Leiche noch gesehen und irgendwie nur so Aufmerksamkeit haschend da war. Das ist das, was der Ronny Säunig sagt. Natürlich sagen viele andere, reden wieder schlecht über den Säunig. Mhm. Ja, dass der Säunig nur Striez ist und Prostituierte ins Leben von Falco gebracht hat. Ja, da wird der Ball, wird sich da so hin und her geworfen. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Fakt ist auf jeden Fall, Falco ist Money und sein Name bringt Geld. Und die einen werden es ein bisschen mehr ausnutzen und die anderen weniger.
Also, ja. Das war zum Schluss übrigens dann auch wieder weg, ne? Das Geld.
Seins,
ja. Also so viel war da gar nicht mehr über.
Nein, aber ich meine jetzt die anderen. In den 90ern. Ja, es ist bis heute so, dass du einfach mit Falco Geld verdienen kannst und mit seinem Namen. Und das machen die Leute natürlich auch. Ist eh logisch. Genauso wie mit dem Elvis oder sonst was. Ja. Mhm. Fakt ist auch, dass er keine 40 geworden ist. Und Fakt ist auch...
Doch. Er ist 40 geworden.
Dann, richtig, er hat die Geburtstagsfeier nur gehabt in der Dominikanischen Republik. Richtig. Und kurz nach seinem 40. Geburtstag.
Ah, zu der Geburtstagsfeier, da hat er auch Leute eingeladen, 20 Freunde. Mhm. Und hat dann so zum Ronny Säunig, den ich jetzt wieder zitieren muss, nur so gesagt, na schauen wir mal, ob ich einer die paar Tausender wert bin. Und der einzige Freund, der dann gekommen ist, aus Österreich, war der Ronny Säunig. Der Niki Lauda war zugegen, aber der ist mit der Lauda ja damals ja immer... in die Dominikanische Republik noch geflogen. Mhm. Und der, ich glaube, der heißt, wie heißt der, Retzer, dieser Regisseur?
Den kenne ich nicht.
So ein Klopzer, der österreichische. Mhm. Der war auch dort. Mhm. Der war dort aus dem Grund, weil er Klinik unter Palmen, glaube ich, gedreht hat. Egal.
Da haben sie in Falco seinen Geburtstag nur mitgenommen, sozusagen.
Genau. Ja. Also ja, war ein rauschendes Fest. Der hat dann auch beim Fest Faxe vorgelesen. War eher so eine traurige, er hat vom Ziel kein Fax zum Beispiel vorgelesen.
Okay.
Von irgendeinem Landeshauptmann von Bröll wahrscheinlich aus Niederösterreich ein Fax vorgelesen. Vor ein paar andere Prominente noch. Und dann hat er gesagt, vor versammeltem Publikum, ja, die habe ich zum 30er bekommen.
Ach so.
Mhm. Okay. Und ein Blatt so. Sagt die Legende, hat er dann hervorgeholt. Also ein Fax hat er dann nur mehr zum 40er bekommen, und zwar von irgendeiner, ich glaube von einer, ja, von irgendeiner Wirtin im Waldviertel, die dann die gemeint hat, ja, da alles Gute und wenn du wieder da bist, dann kriegst, weiß nicht, einmal irgendwas Knödel oder sowas gratis aufs Haus. Das war das Einzige, was er dann zum 40er bekommen hat, ja.
Ja, zum 50er hätte er wieder mehr gekriegt, weil erstens hätte es dann schon SMS gegeben und zweitens war er ja dann, nachdem Out of the Dark nochmal so die Charts gestürmt hat, ja wieder mehr in aller Munde als davor. Wobei, es ist ja da auch schon wieder bergauf gegangen. Also ein paar mehr Faxes hätte er sich schon verdient, finde ich. Von seinen Trittbrettfahrern. Du, eins wollte ich nur sagen, und das ist eigentlich auch der perfekte Übergang, der Dolle Schall, gell? Das ist ja auch ein Skispringer gewesen. Es gibt einen Skispringer, der heißt Dolle Schall und das ist der perfekte Übergang zu Falcos Namen, denn der hat sich nach dem DDR-Skispringer Falco Weißflog benannt. Und das ist natürlich ganz interessant, der Falco Weißflog war eigentlich kein besonders erfolgreicher Skispringer, aber er ist aufgefallen dadurch, dass er irrsinnig Weitspringer hat können. Was
ist prinzipiell jetzt nicht gut beim Skispringen? Ich habe mir gedacht, darum geht's.
Ja, das ist prinzipiell nicht schlecht. Ja. Vielleicht ist er vor schier gesprungen und hat so Noten so schlecht immer gekriegt. Oder immer nur kachern oder ist er ständig gestürzt.
Immer 20 Meter weiter als die anderen, aber halt voll schier gesprungen.
Das, das stimmt. Das Interessante ist, es hat sich in den Platzierungen kaum irgendwie wiedergespiegelt, dass er so weit gesprungen ist. Oder er hat halt einfach, war ein typischer Aufwindspringer wahrscheinlich, der Falco Weißflug. Wenn er mal ein Lüfterl von unten erwischt hat, weißt du, dann ist er abgegangen wie ein Blatt Papier. Und bis in die Gruben gesegelt. Und das hat ihn dann schon zur Legende gemacht. Und das hat natürlich viele Seher von damals beeindruckt. Aber die Tatsache ist, dass er im Weltcup nicht viel gerissen hat. Und eine einzige Sternstunde hat er gehabt bei einer Weltmeisterschaft. Da hat er sich, glaube ich, einmal eine Medaille geholt. Aber sonst,
also ja, er ist dem Falco auf jeden Fall mal in einem Hotelzimmer, da war er auf Tournee, in einem Hotelzimmer aufgefallen und bei der Vier-Schanzen-Tournee war das. Mhm. Also irgendwann ist er mal zumindest aufgefallen bei der Vier-Schanzen-Tournee. Zumindest unserem Falken.
Genau, so ist es. Ja, also das ist
das war damals nur zu Zeiten, ja, das war übrigens zu Zeiten, wo Falken nur bei der Hallucination Company, das war so eine Gruppe, die sich rund um den Wickel Adam gegründet hat, gespielt hat und zwar Bass gespielt hat. Sehr gut Bass gespielt hat und das war eine sehr experimentelle Partie. Also sehr, Falk hat immer gesagt, 68 Spätlese. Jeder wollte sie verwirklichen. Ja, hört sich einmal ein paar Sachen an. Es ist schwer zu beschreiben, aber es passt in die 70er Jahre auf jeden Fall eine. Für Wien, er hat gesagt, vor der Hallucination Company hat es in Wien eigentlich überhaupt nichts gegeben und die haben anfangs auch im 22. Bezirk irgendwo auftreten müssen. Ja. Das überhaupt eine Location bekommen haben. Dann ist es eh schon ein bisschen dahingegangen. Aber es war, also die paar Ausschnitte, die ich da gehört habe in den Dokus, also sehr interessantes, mehr so Musiktheater, Performance. Ja, das irrsinnig viel Leute auf der Bühne geschminkt, erinnert an, weiß nicht, vielleicht
Musical.
Nackte Oberkörper, Glitzer, ja, ganz was Spezielles. Viele, viele Menschen, er hat auf jeden Fall Bass gespielt.
Aber Tradi Wabal war ja auch sehr speziell. Die waren ja auch so, haben ja auch so Experimente gemacht auf der Bühne, oder?
Ja, nur ein bisschen lockerer. Da hat der Falco dann auch singen dürfen. Mhm. Und grauslicher, genau. Mhm. Da hat er dann später gespielt. Also am Anfang hat er in beiden Partien gespielt und dann halt nur mehr bei Tradi Wabal. Mhm. Und da ist ja dann am ersten Tradi Wabal Album ist dann auch das Lied Ganz Wien oben. Das dann auch im ersten Falco-Album war, aber das war bereits auf Tradi Wabal schon. Aha. Auf der Tradi Wabal-Platten. Ja, und das war eben ein Lied, das der Falco geschrieben hat. Und das er beim Wickel Adam nie aufführen durfte.
Ganz Wien.
Beim Stefan Weber dann aber schon, genau. Mhm. Ganz Wien geht es halt um den Drogenkonsum in der Stadt Wien. Kennt wahrscheinlich oder kennen viele, die jetzt eingeschalten haben.
Absolut.
Und, das kennt und so ist er halt eben auch diesen Platten. Boss Markus Spiegel beim Tradi Wabal Konzert aufgefallen.
Der hat dann herausgelöst aus der Band sozusagen, kann man das
so sagen. Der hat sich dann gedacht, ja, der Falco, Mit dem könnte man könnte ein Solokünstler werden. Der hat das Charisma, der hat das Publikum in der Hand. Das könnte eigentlich funktionieren. Und dem Falco hat es ganz, ganz gut gefallen, weil in diesen Bands immer jeder was zu sagen hatte und das dann eigentlich nie zu, also sehr, sehr, also alles ein sehr langwieriger Prozess, so wie Demokratie. Weißt? Mhm. Der war dann sehr froh, dass er dann einfach für sich entscheiden konnte. Und so hat er einen Vertrag über 3 LPs haben wir abgeschlossen mit dem Markus Spiegel.
Der Markus Spiegel ja hervorragend verkörpert im Film, Falco, der Film vom wunderbaren Nikolaus Ovtcharek, der dir sehr ähnlich schaut, finde ich teilweise.
Danke.
Ja, sehr gern.
Oder ich weiß nicht, ob ich danke. So, danke
ja, vielleicht ist, aber, wir noch nicht, also noch in schlankeren Phasen.
Da, ja.
Da hat er dir sehr ähnlich geschaut. Und den würde ich auch sehr gerne mal vielleicht als Held mit dir besprechen.
Das machen wir auf jeden Fall mal. Mhm. Soll ich weitermachen, Olli, oder übernimmst du mal nach einer halben Stunde ein bisschen?
Naja, ich kann vor allem zum dritten Album sehr, sehr einiges sagen.
Dann gehen wir es vielleicht chronologisch durch, ja?
Ja, also.
Einzelhaft ist das erste Album. Vom also der Produzent war ein Wiener. Robert Ponger, der war bei den ersten 2 Alben der Produzent. Das ist der in den Videos immer, der hat immer so Schneckerl und steht dann da mit Brille, relativ starr. Mhm. Den erkennst du dann in den Videos immer. Dann war die Zusammenarbeit anfangs ganz okay, dann ein bisschen so durchwachsen. Falco hat ihn wie einen Bruder behandelt. Und der hat zum Beispiel, der Robert Ponger hat diesen Hit Der Kommissar geschrieben. Ursprünglich für den Reinhold Bilgeri. So ein anderer österreichischer Aha. Musiker der 80er Jahre. Der Bilgeri hat den aber abgelehnt und so hat ihn der Falco genommen und das ist dann ganz schnell ein Club-Hit
geworden. In den Diskos auf- und abgespielt worden, nach
in
wie
den
vor,
Diskos, kann man sagen. Ne? Nur immer, ganz genau. Ja. Und das war dann auch der Hit, der den Falco aus Wien, aus Österreich hinausgebracht hat, der international erfolgreich gemacht hat. Der sogar in New York gespielt wurde. Ja.
Unglaublich, ja. In Kanada, Gold. Für die Single bekommen in der USA, erstmals platziert auf Platz 72 und ganz ein großer Erfolg eigentlich schon vor dem wahren Durchbruch dann, aber ist er auch
nee, aber andere, es sagen. War, ja, aber das Kommissar ist über 7 Millionen Mal verkauft worden, weltweit.
Ja.
Und, war in Guatemala in den Hitparaden.
Bitte?
War auch in Guatemala in den Hitparaden und war wirklich also eigentlich der erste Welthit.
Ich habe mir gedacht,
da hat gemeint, der hat
sich Maler platziert.
Das wahrscheinlich nicht.
Ja, habe ich verstanden.
Der war sehr erfolgreich, auch der Gustav Mahler. Könnte man auch mal machen.
Sehr gerne.
Vielleicht wieder mit deinem Papa als Gast.
Ja, der ist eher Verdi-Fan, aber vielleicht kennt er sich ja bei Gustav Mahler aus.
Ja, Mahler war ja auch Dirigent. Vielleicht hat er der Mahler mal Verdi dirigiert.
Naja, möglicherweise. Ja, und er ist plötzlich zum weißen Rapper sozusagen auch irgendwie der aufgestiegen oder als erster weißer Rapper bekannt geworden. Und das ist ihm dann auch nicht mehr genommen worden, dieser Titel sozusagen.
Junge Römer, ebenfalls von Robert Ponger produziert, ist dann 84 erschienen, ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, wobei es eins meiner Lieblingsalben ist, muss ich auch sagen, ich habe es selber auf Kassette gehabt. Er sagt seiner Zeit ein bisschen voraus und war ein sogenanntes Konzeptalbum. Ist er komplett verfilmt worden. Das war auch das Witzige. Also es gibt einen kompletten Film zum Junge Römer Album. Das ist, musst du mal anschauen. Schau das mal an, das ist wirklich großartig. Das ja, ist auch von den Doros eben gefilmt worden. Großartig besetzt. Toller Film. Also wirklich für damals wirklich ein bahnbrechend. War, glaube ich, das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ist dann später nur ein paar Mal passiert, aber das war das erste Mal. Ist dann einmal ORF ausgestrahlt worden im Hauptabendprogramm zum Beispiel.
Junge Römer, gibt es ein wunderbares Cover von, wir haben es vorher schon genannt, die Band von Garish. Unbedingt auch da mal reinhören, wer so nicht kennt.
Und Olli, jetzt wo du schon redest, jetzt kommt dein großer Auftritt.
Falco
3. Falco 3. Da bist du mit den Boland Brothers, bist du sozusagen aufgewachsen. Jetzt kommt deine große Stunde, Olli,
bitte. Genau, die Boland Brothers und ich, wir drei, sind große Fans von Falco 3. Das passt gut zusammen. Es ist das legendäre rote Album mit der Unterschrift drauf. Ganz, ganz cooles Cover. Allein das Cover hat mich wirklich in den Bann gezogen, zumindest massiv angesprochen. Auf Kassette gehabt natürlich, ich und er, mein Bruder. Wir beide haben das sehr, sehr oft und gern in den Kassettenrekorder und in den Walkman eingelegt. Da sind es alle drauf, die ganzen Hits, liebe Leute. Amadeus natürlich. Amadeus, wir werden natürlich dann noch kurz darüber sprechen. Rock Me, Amadeus halt. Und
sprechen wir gleich drüber. Jetzt wären wir bei dem Album, könnten wir eigentlich gleich mitnehmen, oder?
Ja, okay, passt. Rock Me Amadeus Nummer 1 in Amerika schießt den Falco natürlich in den Pop-Olymp hinein. Er wollte das Lied eigentlich am Anfang gar nicht aufnehmen, weil er gesagt hat, er will eigentlich auf diesen Amadeus-Hype-Train gar nicht aufspringen. Weil Kinofilm ja gerade war. Also der wunderbare, sehr, sehr tolle Kinofilm, den ihr wahrscheinlich alle gesehen habt. Und man erkennt ja auch die Parallelen, die Perücken sind sehr, sehr ähnlich. Dieses Überdrehte, was ja auch im Kinofilm da sehr auf die Spitze getrieben wird, das sieht man bei ihm im Video auch sehr, sehr gut. Und eben auch Video. Nochmal eigenes Thema, natürlich ein fantastisches Video dazu produziert worden und als Gesamtpaket unschlagbar. Rock Me Amadeus. Ja, ungefähr so wie bei dir gerade im Hintergrund. So ungefähr ist es. Ja. Und ja, er war kein großer Fan, aber natürlich, Gott sei Dank, hat er es dann aufgenommen. Genauso wie bei Gene. Bei Gene ist es nämlich so, dass er das auch ursprünglich nicht aufnehmen wollte, denn er wollte keine Ballade auf seinem Album haben und er wollte überhaupt nichts mit Balladen zum Tun haben. Das war nicht seine Welt. Gene, gut, ist jetzt wahrscheinlich eine Rockballade und natürlich sein zweiter bahnbrechender Erfolg. Sehr kontroverses Lied. Es geht um einen Mörder und Vergewaltiger. Und ist dementsprechend auch teilweise von den Medien boykottiert worden und von den Radiostationen, weil man natürlich so ein kontroverses Lied, wo es um einen Verbrecher und um einen Mörder geht, nicht senden wollte. Aber, wie es halt so oft ist, alles, was ja alles, was die Gesellschaft provoziert, möchte ich fast sagen, wird dann auch ein Erfolg, meistens, und das war in dem Fall auch so. Es sind...
Ja, das sind so Sachen, gell, Olli? Da, das, so war das mit Gene.
Es sind natürlich auch noch einige andere große Songs drauf, die mir aber jetzt gar nicht mehr einfallen. Vor lauter
Ablenkung. Amerika zum Beispiel. Hast du Amerika erwähnt?
Nein, natürlich nicht. Es sind natürlich
auch, mir persönlich vor.
Aber es sind ja nicht nur Gene und Rock Me Amadeus auf diesem roten Album oben, sondern auch zum Beispiel America. Das ist ja auch super. Spitzentext.
Wenn ihr mir glaubt, wie man euch vermissen kann.
Ja, ganz genau.
Ja. It's all over now. Baby Blue ist doch auch oben, oder?
Ist auch oben. Das ist ein Dings, ein Bob Dylan Cover, glaube ich, oder? Also da hat auch er den Text nicht geschrieben. Das möchte ich da an der Stelle auch hinzufügen. Ja, Das war das Album 3. Und dann hat er leider an seine ganz große Folge nicht mehr in der Form anschließen können. Das vierte Album, Christian, heißt Emotional. Aber auch da sind natürlich ganz coole Songs oben.
Emotional, yes.
Emotional, das ist also ein bisschen ein ruhigerer Song, gell?
Bisschen ein ruhigerer Song. Es war auch The Sound of Music oben. Ein Lied, das ich als Single gehabt hat und das mein Volltag zum Beispiel. Das sind meine Lieblings-Falco-Nummern, Lieder. Coming Home, Genie Part 2.
Super.
Ist oben das ein Jahr danach. Das war wichtig dann für die Presse, für die Leute, dass er das auch gesagt hat, dass Genie Part 2 rauskommt. Und das hat er dann auch später noch einen dritten Teil gegeben. Ja. Emotional, genau. Das Album war so mittelmäßig erfolgreich. Nach dem Erscheinen ist er auf Welttournee gegangen, die ihn über Österreich, Deutschland, Schweiz auch nach Japan führte.
Aber da hat er das große Heimweh gekriegt.
Er hat das große Heimweh dann bekommen und es war halt auch gerade ein österreichischer Präsident, der Waldheim, der dem dann Nazi-Vergangenheit nachgewiesen wurde. Riesenthema. Da hat Falco dann immer Stellung beziehen müssen dazu und das hat ihm gar nicht so gut gefallen.
Aber da hat er das große Heimweh gekriegt.
Und er hat Heimweh bekommen und hat dann ja, die USA-Tournee abgesagt.
Ja, er sagt ja, er hätte viele Möglichkeiten gehabt, auch überhaupt in die USA zu gehen und da vielleicht auch nur bessere Möglichkeiten vorzufinden, als er in Österreich gehabt hat für seine Karriere. Aber da hat er das große Heimweh gekriegt.
Das ist schön, ja.
Ein Wiener durch und durch und deswegen heißt sein fünftes Album dann auch Wiener Blut, das im Herbst 1988 erschienen ist. In Deutschland war es unter den Top 10 und in Österreich auch Platz 2.
Ja, der große Skandal sozusagen war ja, dass Falco bei dem Album nicht nur mit den Bohlen-Brüdern zusammengearbeitet hat, sondern dass es ja auch noch vier andere Nummern mit einem anderen Produzententuo in Wien gemacht hat. 8 Nummern hat er gemacht, mit denen 4 sind aufs Album gekommen. Und die haben dann groß verkündet, dass die jetzt die neuen Produzenten von Falco sind, was aber überhaupt nicht gestimmt hat. Und das hat dann auch immer wieder zu Pressestatements von Falco geführt. Der hat gesagt, ich habe mir da einfach 4 Nummern gekauft. Die sollen froh sein, dass ich mir 4 Nummern kaufe von denen und so eine Ruhe geben. Das sind nicht meine Produzenten. Okay?
Interessant.
Hat er gesagt, ja. Wiener Blut war nicht so erfolgreich, wie er es gerne gehabt hätte.
Genauso wie Data The Groove.
Ja, da hat er ja eine neue, wieder zurück mit Robert Ponger, eine neue Sprache entwickelt. Ah, ich glaube, der Zeit voraus, Data The Groove. Hat er ganz komische Computersprache entwickelt für dieses Album. War lange Zeit auf CD vergriffen. Ich habe mir versucht, alle Falco-CDs mir zu kaufen und da hat man Data The Groove gar nicht mehr bekommen. Aha. Nur Secondhand irgendwo zu überteuerten Preisen habe ich mir dann nicht gekauft. Ich habe es jetzt dann auf Spotify ist oben. Jetzt kann man es anhören.
Interessant.
Wenn man das Gesamtwerk von Falco sie geben will, ist es ein wichtiger Schritt, würde ich sagen. Und ich finde es gar nicht so schlecht. Und man sollte nicht immer jetzt vor kommerziellen Erfolg auf die Qualität des Albums schließen.
Das geht ja beim Falco immer gar nicht. Da sprichst du was ganz was Wichtiges an. Richtig. Entweder man akzeptiert er ihn als Gesamtkünstler oder eben nicht. Und genau das war ja immer das große Problem beim Falco. Dass er in den Kommerz, dass er eigentlich mit dem Kommerz ja überhaupt gar nicht so viel anfangen hat können, unterm Strich. Und ob er irgendwie trotzdem das braucht hat, es ist schwierig. Auf jeden Fall kenne ich das Album überhaupt nicht, Christian. Und jetzt hast du ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich werde da auf jeden Fall reinhören.
Hör mal rein, es ist jetzt keine leichte Kost. Also ich glaube nicht, dass du jetzt irgendeinen Hit finden wirst, der schon beim ersten Mal zu langt. Aber ist durchaus einmal eine Stunde deiner Zeit, wenn du es hast.
wert. Ich habe sehr, sehr viel Zeit momentan zum Musik hören, weil ich ja gerade beim Siedeln bin und du weißt, wie das ist, wenn man irgendwas aufbaut oder ein paar Kisten schleppt, dann hat man meistens Stöpseln in den Ohren, oder ich zumindest, und habe entweder ich höre Podcasts oder ich höre Musik. Und da werde ich mir vielleicht das ein bisschen einziehen. Und vielleicht, wenn ich nebenbei was lesen muss, dann brauche ich mich nicht so konzentrieren, dann kann man das super nebenbei anhören.
Okay.
Ja, genau. Okay.
Nachtflug. Dann super Album, Nachtflug. Spitzenalbum, taugt mir total. Das ist eins meiner, also ich glaube Junge Römer, Einzelhaft, kommt für mich schon Nachtflug.
Ja.
Vor allem das Lied Nachtflug ist wunderschön. Sehr schöner Text, sehr schönes Lied. Taugt mir einfach total. Kann ich jetzt nichts anderes dazu sagen, kann ich jedem ans Herz legen, ist eins der besten Falco-Alben. Er hat damals, das ist 1982 erschienen, hat sich deutlich besser als Data the Groove verkauft. Und es war wieder eine Tournee dann geplant, allerdings in kleineren Hallen. Er hat dann nur mal so 500er Hallen gespielt, unter anderem in Salzburg. Und er hat das total geschätzt, wieder mal einfach so beim Publikum zu sein. Er hatte vorher lange nicht gespielt, weil viele entweder abgesagt oder kein Erfolg. Manchmal, es war einmal eine Tournee geplant, aber da haben sie keine Karten verkauft. Zum Beispiel, ja, da haben sie es deswegen absagen müssen. Drum ist er dann wieder in kleinere Hallen gegangen und hat dann auch aber ein großes Konzert gespielt.
Darf ich mir
das legendäre, Konzert auf dem Donauinselfest.
Ganz genau, ja. Das kennt man natürlich, weil es ja aufgenommen worden ist und ausgestrahlt. Da können wir, also ganz, ganz legendär. Aber ich habe mir jetzt, während du das erzählt hast, wieder zurück versetzt in meine Jugend. 1992 war ich 13 Jahre alt und für mich war der Falco damals einfach out. Nachdem ich, wie ich es vorher erzählt habe, diese emotionale Verbindung aufgebaut habe mit dem dritten Album, was ich einfach oft gehört habe und was mir einfach taugt hat. Und dann habe ich, wie man halt auch gerade als Jugendlicher natürlich auch tickt, dem Kommerz nacheifernd und nachlaufend diesen Faden dann eben auch verloren und er hat nicht mehr weiter verfolgt. Und er ist eben nicht nur das, er ist nicht nur in der Versenkung verschwunden für mich, er war uncool für mich als Jugendlicher. Mhm. Out. Ähnlich, ja, vielleicht bin ich ERV, die war auch mal out für mich. Und jetzt finde ich es eigentlich wieder sehr, sehr gut. Und da ist man, glaube ich, auch in einem Alter, wo man das einfach überhaupt nicht schätzen kann.
Das ist mir ähnlich gegangen. Und ich weiß gar nicht, ob es um Schätzen geht, aber es sind dann einfach andere Sachen daherkommen. Und dann war das damals, glaube ich, auch noch nicht die Zeit, wo man unbedingt jedes Album eines Künstlers, das einem irgendwann einmal taugt hat, hören hat müssen oder, ja. Richtig. Und überlege mal, das, was dir gefallen hat, war, ich glaube, 88, ne? Oder 87, 86 sogar, glaube ich.
Ja.
Und da dann, 6 Jahre später, na, natürlich interessiert dich das nicht.
Ist richtig, ja.
Kann ich mir vorstellen.
Das passt ja ganz gut. Es ist oft gerade das Alter da, um 8 Jahre oder so, wo man vielleicht nur mehr auf sowas reinkippt, auch wenn man es nur gar nicht versteht, die Kunst, die dahinter steckt, aber eben mit 13 interessieren dann nur mal andere Dinge und mit 8, 9, 10 horcht man vielleicht das, was die Eltern horchen oder der Bruder, in meinem Fall.
Aber der hat nur Western-Musik gehört, oder?
Ja, und Falco und Modern Talking und Aha. Na, Modern Talking glaube ich nicht so, aber Aha hat ihm wahnsinnig gedacht.
Okay.
Aber das stimmt schon, er war der modernen Musik, der damaligen modernen Musik nicht so zugetan. Aber bei dem ist es dann eher so, aber da reden wir mal in einem Gregs-Podcast drüber.
Genau. Ja, legendäres Konzert auf der Donauinsel ist auch aufgezeichnet worden. Und warum war das Konzert legendär? Erstens einmal, weil 150.000 Besucher kommen sind zu einem Gratis-Konzert. Und zweitens einmal, weil es geregnet hat und richtig geregnet hat und gestürmt und geblitzt hat. Es hat ein Blitz in die Bühne eingeschlagen, die Anlage ist nicht mehr gegangen. Es hat so geregnet, dass die meisten Musiker Angst gehabt haben, überhaupt nur irgendwas Elektronisches anzugreifen, weil sie Angst gehabt haben vor einem Schlag, der sie umbringt. Mhm. Die Leute sind allerdings nicht gegangen, die sind mit Regenschirmen da stehen geblieben. Das hat ihnen dann den Musikern auf der Bühne und vor allem auch dem Falco so taugt, dass sie weitergespielt haben, bis wirklich dann nicht mehr gegangen ist. Und dann war es lange Zeit so, dass die auf der Bühne das nur mit den Monitorboxen funktioniert haben. Das heißt, die Musiker haben sich gehört, Die Leute haben aber nichts gehört. Sind aber trotzdem da geblieben. Und bei Helden von heute, so erzählen die Rabbitspuren, da gibt es ja diese, übrigens auch eins meiner Lieblings-Falco-Lieder, da gibt es ja das, diese Textzeile, jetzt im Pfiff, und dann pfeift wer. Jetzt im Pfiff. Hurra! Ja? Mhm. Und wie dieser Pfiff war, ist die Anlage wieder angesprungen und plötzlich haben die 150.000 Leute, die dazugehört haben, wieder was gehört und haben bei dem Hurra einfach voll zum Schreien geil angefangen und waren ja voll happy. Gänsehaut, wenn ich es jetzt erzähle. Ja. Also wirklich Spitzenmoment, das muss super gewesen sein auf der Bühne, weil die auf der Bühne haben ja nicht gewusst, dass die Anlage nicht mehr geht. Die haben sie ja selbst gehört, die haben ja gespürt, das Publikum war ruhig und auf einmal fangen die vorher zu schreien. Also es muss wirklich ein sehr, sehr cooler Moment gewesen sein.
Geil.
Ja. Für die.
Das habe ich nicht gewusst, das ist cool. Ne? Mm.
Ja, und auch diese Aussage, oder? Wie er sich ausstößt, die Hände auseinander gibt wie Jesus und dann sagt, ist das noch mein Wien?
Ja, das ist einfach super in Szene setzt.
Ja, legendäres Konzert, wirklich. Ich habe es ein paar Mal schon gesehen, ist immer wieder schön. Hm. Ja, Olli, dann hat es einen Stilwechsel aber gegeben, gell?
Genau. 1995 hat er dann die Single Mutter, der Mann mit dem Koks ist da veröffentlicht. Das ist eine Techno-Version von einem alten Berliner Gassenhauer aus den 20er Jahren. Und der hat er ja ziemlich überraschend dann wieder in die Charts gespült. Damals unter dem Pseudonym T-Ma. Das war ja total in dieses auf Buchstaben reduzierte Wortspielchen. Und da gibt es okay, ja ganz viele ja solche. Es ach so, ein, eigentlich ist es ja immer nur ein bisschen in, ja. Gute Nacht zum Beispiel mit einem Achter hinten dran oder so.
Ja. Oder und, nice mit einem N und einem Eis.
Das kenne ich noch. Das ist ja ganz was Tolles. Das werde ich ja aufnehmen in mein Schreibrepertoire.
Aber du musst das Eis, also das Emoji vom Eis.
Ja, ich verstehe schon. Mhm. Auf jeden Fall super und Thema, das war aber für ihn persönlich eine super Sache, denn es hat natürlich seinen Erfolgsdruck und den Erwartungsdruck ein bisschen genommen, weil ich kann mich da auch wieder sehr, sehr gut erinnern. Thema plötzlich in den Hitparaden, ein Thema gewesen und ich hab mir gedacht, Thema, ja, das klingt ja wieder Falco, aber es steht nicht Falco drauf und dadurch habe ich es auch nicht gleich kapiert. Das war tatsächlich so. War mir nicht ganz sicher, klingt das einfach nur wie der Falco und so. Das hat dann eine Zeit gedauert, bis man das dann auch wirklich kapiert hat, bis das dann durchgesickert ist, weil Internet, ihr wisst es, 1995 noch kein Thema. Und
nein, aber es hat sowas gegeben wie Bravo TV oder Viva, glaube ich, schon, oder MTV.
Genau.
Und bei Viva zum Beispiel haben sie das voll gehypt und gespielt und da ja, hat man dann auch Falco gesehen, ist ja öfters interviewt worden und so Sachen.
Ja. Ganz genau, ja. Also es ist dann natürlich, sobald man das dann auch gewusst hat, da sind dann alle Augen nochmal stärker darauf gerichtet gewesen. Und da war dann auch noch ein zweites Lied, glaube ich, mit Thema, oder? Weißt du nun genau, wie das Kassen hat?
Naked. Genau. Das war die letzte zu Lebzeiten veröffentlichte Single. Mhm. Finde ich ein gutes Video, gutes Lied, wirklich, ist auch wieder ja hinter den Erwartungen dann zurückgeblieben, aber gefällt mir sogar mehr als Mutter der Mann mit dem Koks ist da.
Mhm. Und da war es dann am letzten Featuring-Thema, glaube ich, ja? Und vorher nur Thema.
Mm, ja, da ist schon langsam wieder, da ist ja schon Richtung Album gegangen und Richtung Out of the Dark oder Egoisten hätte das Album ursprünglich heißen sollen. Okay. Das ist dann auch wieder verschoben worden, weil die Reihenfolge nicht passt hat und weil Naked jetzt nicht dieser große Hit gewesen war. Darum ist das alles ein bisschen nach hinten verschoben worden. Eigentlich hätte das Album schon draußen sein sollen zum Zeitpunkt seines Todes. Mhm. Also ich meine, er hat damals noch nicht gewusst, dass er stirbt. Aber ja, hat es Verzögerungen gegeben und so ist halt dann wirklich so gleich zu einem vergriffenen Hit geworden, dieses Album. Ich kann mich erinnern, als das Album rausgekommen ist, kennst du Wiener Schottentor, kennst du ja diese Straßenbahnstation, U-Bahn-Station?
Ja.
Ich habe da das Album auch gekauft gehabt, aber ich stehe dort und warte auf der Straßenbahn und dann rennt eine Frau voll hysterisch an mir vorbei, hat zwei so Out of the Dark Platten, oder eigentlich CDs in der Hand und rennt zu einer Freundin und schreit, hey, ich hab welche gekriegt. Also, dann habe ich mir auch gedacht, okay, muss man da jetzt schnell sein, dass man das, also das war unglaublich arg verkauft, glaube ich, dann das Album.
Ja, klar. Wenn in einem Lied so eine ikonische Zeile drinnen ist wie: Muss ich denn sterben, um zu leben? Und er stirbt und lebt im Lied und in den Köpfen der Menschen weiter und auch in den Plattenläden. Dann ist das natürlich auch was Besonderes.
Das stimmt. Aber bevor er gestorben ist, hat er noch sogar eine, ja, du hast ja erwähnt, er hat immer Texte geschrieben, ja. Und er hat sogar mal in der Schule für Dichtung von Ida Hintze einen Kurs gegeben in den 90er Jahren unter dem Titel Schreibt Falco Texte? Wenn ja, wie? Mhm. Das heißt, er hat Studenten gehabt, er hat sich sehr wohl gefühlt in Dichterskreisen. Mhm. Hat sie vielleicht selbst da als welcher gesehen, was der eben so H.C. Artmann zum Beispiel, ja. War einer seiner Bekannten.
Ich habe gehört, dass er mit dem zweiten Album, glaube ich, Junge Römer war es, oder war es sogar mit dem ersten, sehr unzufrieden war und als einer der ersten Reaktionen gesagt hat, er hätte lieber Autor werden sollen, weil er ja die Texte zu den Liedern geschrieben hat, mit denen war er zufrieden, aber mit der Musik war er nicht zufrieden. Und das war sogar quasi eine kleine Stichelei gegenüber dem Musikproduzenten.
Interessant. Mhm. Sehr interessant. Ja.
So kann auch ich noch einen Mehrwert beitragen. Christian, wie geht
immer
das
wieder,
Ganze ja, zu Ende? Wie geht der Podcast zu Ende? Wie geht sein Leben zu Ende? Wie sein Leben zu Ende geht, haben wir eigentlich eh schon gesagt.
Wie geht ja, der Podcast es dauert noch ein bisschen. der Podcast, das dauert noch ein bisschen, lieber Olli. Ja, okay, wir haben eigentlich schon erzählt, wie er verstorben ist beim Autounfall.
Eben.
Dann ist aber sein Leichnam, Olli, und das bitte gib mir die Zeit nur, dass ich das ausführen kann.
Unbedingt.
Sein Leichnam ist dann vom Niki Lauda nach Wien geflogen worden, was auch, finde ich, sehr schön ist, dass ein Freund die dann nur die letzten paar Kilometer begleitet.
Absolut.
Seine Mutter, also Ronny Säunig, war da auch mit in der Maschine. Seine Mutter war in Wien und hat dann in einer Halle Abschied nehmen können vom Sarg, vom Franz, vom Hans. Das war dann eigentlich ein Hubschrauber, eine Garage, wo diese Schneeräummobile gestanden sind. Da haben sie den Sarg halt dann eingestellt und hat die Mama dann Abschied nehmen können, ganz persönlich. Ein paar Tage später ist er dann am Wiener Zentralfriedhof bestattet worden und da waren irrsinnig viele Fans dabei und da habe ich da wieder Aufnahmen gesehen und ich finde das immer wieder so, diese Massenhysterie. Mhm. Weißt, ich finde es ja, damals habe ich es sicher bewegend gefunden, jetzt kann ich damit nicht mehr viel anfangen. Da stehen Wildfremde, die vielleicht Musik gehört haben, die haben in Interviews gesehen haben, die haben vielleicht sogar mal live irgendwo gesehen haben, aber im Vorbeigehen, kann ja sein. Da stehen Tausende von Menschen und weinen. Halten sie gegenseitig fest, Olli. Wie gehst du damit um? Ich habe mir da jetzt sehr schwer damit gedacht, hey bitte, wieso rehrt sie? Natürlich, er ist tot, er wird jetzt keine Musik mehr machen, aber warum, du kennst ja den eh nicht, warum bist du jetzt so traurig? Und da sind Familien gestanden, wo Kinder geweint haben, Olli, auch die Väter weinend daneben gestanden sind. So, ich weiß nicht.
Naja,
da tue ich mir sehr, sehr schwer. Das ist nicht echt für mich.
Bei denen ist es halt so. Und das hat die Faszination von Falco halt auch ausgemacht. Der hat das Charisma gehabt. Der hat die Leute in den Bann gezogen. Ich weiß nicht, beim Torben Bille haben es vielleicht nicht gerät. Also, vielleicht auch schon. Also, wenn wir beide natürlich dort gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich uns auch umarmt und geweint.
Aber ja, ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass nur weil er so ein Charisma gehabt hat, seine Platten haben es vorher nicht gekauft und haben ihn immer wieder kritisiert und ja, immer genau, die Skandale, darauf haben sie es irgendwie aufgegeilt.
Ja, aber wenn du so weit dann warst, wie der Falco und dann schaffst du das nur kurz vor seinem Tod und dann stirbst, ja, das ist ja das. Es ist, da bist du einfach dann ultimativ gut, oder ultimative Legende, und dann rehren die Leute. Vielleicht.
Okay, ja.
Und wenn
ich glaube, dass sie, ich glaube, sie
noch einen benennt, das ist ja auch schon.
Ja, ja. Ich glaube, sie rehren, weil alle rundherum auch rehren, und dann glauben sie, müssen auch rehren und sind ganz betroffen. Das glaube ich. In Wahrheit waren, das unterstelle ich denen jetzt einfach, die waren dort, weil es schaulustig waren, weil sie schauen wollten, welche Prominenz da vorbeirennt, wie die Mutter reinschaut. Ja, das, was in einem Dorf bei einem Begräbnis im Kleinen passiert, ist da im Großen passiert. Aber sich dann hinzustellen und zu weinen, ja, als Erwachsener finde ich wirklich nicht angebracht. Aber gut, soll so sein. Es ist, er hat ein Grab, ein Ehrengrab bekommen, das ist extra gewidmet worden. Ist nicht da, wo die ganzen anderen Ehrengräber sind, ist ein bisschen versetzt. Ich war schon ein, zwei Mal dort. Mir gefällt es nicht besonders. Dir?
Ich war noch nie dort.
Aber du kennst es, wie der Grabstein ausschaut?
Ja. Ja, habe jetzt keine großartige Meinung dazu.
Ja. Sein Sarg wurde auf jeden Fall von den Mitgliedern der Wiener Motorradgang Outsider Austria, die ja schon im Rock mit Matthias Video gespielt haben, getragen. Ja, das und ist gut. Halt noch immer, das Grab ist noch immer eine Pilgerstätte. Muss wieder mal hinschauen.
Gerne seine mit Eltern mir.
Sind mittlerweile auch verstorben.
Ja,
ja, Fanausflug zum Falco-Grab, das machen wir.
Und zum Morrison-Grab, beide.
Und sind zwei Fanausflüge für mich.
Ja, aber wird an einem Tag eng, aber ja.
Naja, wenn ich dann Pilot bin, geht's eigentlich, ne?
Fliegen wir mit der Falco nach Paris und übrigens eine spezielle Information für unseren Wufi, es war Boeing 737-800.
Oh, jetzt geht das Herz vom Wufi auf.
Ja. Lass uns du vielleicht einmal im Expertentag ein bisschen mehr zu dieser Maschine sagen, lieber.
Das wäre schön. Das wäre schön. Glaubst du, dass der Wufi, fliegt er mit zwei Turbinen oder darf der mit vier Turbinen fliegen? Oder ist das egal?
Ich glaube, das ist es, was man an der Stelle noch als Cliffhanger offen lassen können. Also, wenn ihr wissen wollt, ob der Wufi mit zwei oder vier Turbinen fliegt, dann schaut es auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt.
Genau.
Die rechte und die linke Hand des Podcasts.
Olli, es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir zu potten. Ich hätte nur einiges zu sagen, aber wir wollen ja keine zwei Teile mehr machen, sonst wird der Dieter ungemütlich. Vielleicht greife ein Falco trotzdem irgendwann wieder mal in irgendeiner Sendung. Vielleicht bringe ich da ein paar Infos noch einfach in andere Sendungen unter, ohne dass das der Dieter wirklich merkt.
Ja? Das ist ein guter Plan. Ja, in einer schalldichten Kabine bitte, wenn es irgendwie geht.
Okay, so, aber jetzt auch von mir alles Gute. Erstens mit dir, Olli, euch Hörern. Wir hören uns dann in, ja, schon zwei Wochen wieder.
Ja, manche sagen zwei Wochen, manche sagen 14 Tage. Auf alle Fälle gibt es uns wieder. Das ist wie das Amen.
Im
Gebet.
Tschüssi.